Das Thema Menschenwürde beschäftigt uns auch heute im Katechismus hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. In dieser Sendung hören wir den Theologen und Bioethiker Professor Dr. Dr. Ralf Weimann aus Rom. In Rom lehrt er an verschiedenen Universitäten und Hochschulen und ich habe schon gesagt, Bioethiker, also das Thema Menschenwürde, näherhin Lebensschutz, Lebensrecht, das ist sein Thema. Intensiv auseinandergesetzt hat er sich auch mit der sogenannten Präimplantationsdiagnostik, abgekürzt PID, in unseren Tagen ein großes Thema in Sachen Lebensschutz und Lebensrecht, also was sind die Chancen und die Grenzen, wenn man vorgeburtliche Fötenembryonen untersucht? Was für Konsequenzen folgen daraus? Und da hat natürlich die katholische Kirche eine ganz klare Position, sowohl auf der politisch-ethischen Ebene als natürlich auch im Alltag, die zu verteidigen. Das ist nicht immer ganz leicht. Da wollen wir hier ein bisschen Argumentationshilfe geben. Menschenwürde, heute der zweite Teil. Am Ende des ersten Teiles haben wir von Professor Weimann gehört, wie stark das Thema Lebensschutz, die unantastbare Würde des Menschen, die Heiligkeit des menschlichen Lebens gerade auch in den Pontifikaten der jüngeren Zeit eine große Rolle gespielt haben bei den Päpsten Paul VI. Und Johannes Paul II. In großen Enzykliken und Instruktionen. Und warum das gerade in neuerer Zeit ein so großes Thema war, das habe ich Professor Weimann gefragt. Und ist ja in den vergangenen 100 Jahren, nehmen wir die mal, in der Gesellschaft und vor allem auch in der Medizin eine Menge passiert. Was konkret gibt es da für neue Herausforderungen für Christen angesichts dieser gesellschaftlichen und eben insbesondere medizinischen Entwicklungen?
Und diese Frage ist so umfassend, dass die verbleibende Zeit wohl nicht reichen würde, sie auch nur annähernd vollständig zu beantworten. Da möchte ich lediglich eine grobe Entwicklung skizzieren, die helfen kann, die vielleicht größte aller Herausforderungen zu verstehen. Die letzten 100 Jahre sind vor allem gekennzeichnet durch einen rasant beschleunigten technischen Fortschritt, der auf alle Aspekte des Lebens Einfluss ausübt. Nicht nur das Fernsehen, der Computer oder das Internet haben die Gesellschaft grundlegend verändert. Ähnliche Veränderungen haben sich auch im Bereich der Medizin angebahnt. Daher lassen sich mit den Worten Fortschritt der Technik die Herausforderungen wohl am besten beschreiben. Papst Benedikt XVI. Sprach von einem Primat der Technik. Fast alles werde der Technik unterworfen oder ihr untergeordnet. Die Technik kann jedoch keine ethischen Prinzipien liefern. Sie braucht diese vielmehr. Nur so kann die Menschenwürde geachtet werden und kann die Technik auch wirklich fruchtbringend eingesetzt werden. Kardinal Barragan hat einmal das Bild vom Ferrari gebraucht, um das Gesagte auszudrücken. Dieser italienische Sportwagen fährt mit Höchstgeschwindigkeit und je neuer das Modell, umso größer die Leistung, im Idealfall natürlich. Nun, je größer die Leistung ist, umso wichtiger ist es, diese gut und richtig zu kontrollieren, den Wagen richtig zu steuern. Und dazu dient die Ethik. Die aktuelle Gesellschaft gleicht jedoch mehr und mehr einem Ferrari, der sich mit rasanter Geschwindigkeit entwickelt, allerdings Gefahr läuft, die Kontrolle zu verlieren und steuerlos zu werden. Dies ist die größte Herausforderung, wie mir scheint, auch für Christen. Alles entwickelt sich, alles scheint irgendwie im Fluss zu sein. In diesem Kontext hatte Papst Benedikt XVI. Immer wieder die Notwendigkeit von unverhandelbaren Werten betont. Nicht nur für die Christen selber, sondern damit die Christen diese in die Welt tragen, mit ihrer klaren christlichen Identität, um so anderen zu helfen, die Steuerung nicht zu verlieren, sondern die Kontrolle auch über die Technik zu bewahren. Und da ist sicher viel Platz nach oben und auch sehr großer Bedarf.
In diesem Kontext, Professor Weimann, kann ein konkreter Blick auf einige Positionen der Kirche hilfreich sein, die oft schwer oder eben nicht richtig verstanden werden. Das Stichwort habe ich schon genannt, Präimplantationsdiagnostik. Sie haben sich intensiv damit befasst, darüber wissenschaftlich auch gearbeitet. Dieses Buch Bioethik in einer säkularisierten Gesellschaft, ethische Probleme der Präimplantationsdiagnostik. Nun hat der Deutsche Bundestag das ja so eine eingeschränkte Anwendung dieses Verfahrens erlaubt. Ja, vielleicht können Sie mit diesem Hintergrund, dass Sie sich damit befasst haben, hier die Ausgangssituation mal kurz beschreiben.
Als ich Bioethik studiert habe vor gut 10 Jahren, da wurde von den Professoren die Gesetzgebung in Deutschland fast einhellig begrüßt und gelobt. Denn so hieß es, die deutsche Gesetzgebung war im Hinblick auf Anfang und Ende des Lebens relativ restriktiv. Das heißt, man hat den Beginn wie auch das Ende des menschlichen Lebens in keinster Weise zur Disposition gestellt durch die Technik oder durch moderne medizinische Methoden. Das hing natürlich mit der deutschen Geschichte zusammen. Vielen dürfte bekannt sein, dass die Nationalsozialisten ein Selektionsprogramm betrieben und, inspiriert durch neodarwinistische Einflüsse, zwischen lebenswertem und nicht lebenswertem Leben unterschieden. Nicht nur der Anfang des Lebens wurde der Ideologie ausgesetzt, sondern auch das Ende des Lebens. Bezeichnend ist das Jahr 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg. Da wurde ein deutscher Spielfilm gedreht, der den Titel trug »Ich klage an«. Dieser Film ist ein Meisterwerk nationalistischer Propaganda gegen das Leben. Der Film erzählt die Geschichte einer unheilbar an Multiple Sklerose erkrankten Frau, die große Schmerzen erleidet und ausdrücklich das Verlangen nach Beihilfe zum Suizid äußert. Ihr Mann, ein Arzt, kommt diesem Verlangen schließlich nach und wird angeklagt. Es wird vom Publikum oder dem Publikum nahegelegt, auf Freispruch zu plädieren, weil man der kranken Frau die Schmerzen erspart, weil man der Familie die Kosten ersparen möchte und weil man die Selbstbestimmung dieser Frau respektieren möchte. Dass am Ende dieser Arzt dann vor dem Gericht den Spieß umdreht und sozusagen den Staat anklagt. Durch diese Altlast, die natürlich sehr präsent war über die letzten Jahrzehnte, konnte und wollte die deutsche Gesetzgebung sich nicht den Standards anpassen, die in anderen Ländern, die eben nicht eine solche Vergangenheit hatten, bereits gang und gäbe war. Aber der Druck gerade von technischer Seite her, von der Technik, von der Medizin, wo man den Anschluss nicht verlieren wollte, und auch die europäische Gesetzgebung wurden immer größer. Auch wenn es mir natürlich fern liegt, Vergleiche zu ziehen, muss dieses Hintergrundwissen Erwähnung finden, um die Bundestagsdebatte von 2011, die Sie eben schon erwähnt haben, zu verstehen, in der die sogenannte Präimplantationsdiagnostik unter gewissen Bedingungen erlaubt wurde. Auf Einzelheiten kann in diesem Kontext jetzt leider nicht eingegangen werden, wohl aber soll versucht werden, in groben Linien zu skizzieren, worum es geht. Die Präimplantationsdiagnostik oder auch kurz PID genannt, ist eine Form der pränatalen Diagnostik, die mit den Techniken der künstlichen Befruchtung verbunden ist und eine genetische Untersuchung der in vitro erzeugten Embryonen vor ihrer Übertragung in den Mutterschoß vorsieht. Nun versuchen wir das Gesagte einmal aufzuschlüsseln und etwas verständlicher vielleicht darzulegen. Es gibt verschiedene Formen der pränatalen Diagnostik, die auch Pränataldiagnostik genannt wird. Dieses Wort klingt kompliziert, ist aber relativ einfach, denn dabei handelt es sich um eine Diagnostik prä, also vor, natal, also der Geburt. Also eine Diagnostik vor der Geburt. Und sie dient hauptsächlich zur Früherkennung von Krankheiten, wird flächendeckend in verschiedensten Bereichen angewendet. Nun, die PID, die Präimplantationsdiagnostik, ist Teil dieser Pränataldiagnostik. Darüber hinaus handelt es sich, und das war der zweite Teil, den ich eben erwähnt habe, handelt es sich um eine Technik der künstlichen Befruchtung. Es sind also Techniken zur Zeugung, die darauf ausgerichtet sind, in künstlicher Weise eine menschliche Empfängnis herbeizuführen. Hier gibt es grundsätzlich die Unterscheidung zwischen einer heterologen oder homologen Befruchtung, künstlichen Befruchtung. Nun, diese ist aus verschiedenen Gründen ethisch unannehmbar, wie dann auch die Instruktion Donum Vitae ausführlich zeigt, weil sie zum einen gegen die Einheit der Ehe und der ehelichen Treue bei der Heterologen dann auch der Widerspruch zur Würde der Fortpflanzung und der ehelichen Vereinigung beiträgt. Das Geschenk wird nicht als Subjekt gesehen, das Kind nicht als Geschenk und als Subjekt, sondern als Objekt. Nun, die Präimplantationsdiagnostik ist ohne die künstliche Befruchtung nicht denkbar. Sie geht aber noch einen Schritt weiter. Nachdem nun schon ein Embryo in vitro, also im Reagenzglas, erzeugt wurde, soll er vor einer Übertragung in den Mutterschoß auf mögliche Defekte hin untersucht werden. Und dafür steht die PID. Sie leistet dies und der Fortschritt der Technik macht es möglich. Und nun kommt noch ein zweiter Teil hinzu, der notwendig ist, um die PID zu beschreiben. Sie wird zu dem Zweck durchgeführt, dass man die Sicherheit hat, der Mutter nur Embryonen zu übertragen, die keine Defekte haben oder mit einem bestimmten Geschlecht oder besonderen Merkmalen ausgestattet sind. Schon der erste Teil dieser Beschreibung, dieser Definition zeigt eine große Problematik auf. Die Frage nach der Würde des Menschen, der nun im Reagenzglas erzeugt werden kann, wird in diesen Debatten so gut wie ausgeklammert und alles wird dem Primat der Technik unterworfen. Es scheint die Devise zu gelten, dass das, was die Technik leisten kann, auch leisten soll. Beim Auto mag das auch Geltung haben, doch in Bezug auf den Menschen wirft es schwerwiegende Probleme und Fragen auf, die nun bei der PID besonders zutage treten. Sie wird nämlich mit dem Zweck durchgeführt, dass man die Sicherheit hat, der Mutter nur Embryonen zu übertragen, die keine Defekte haben oder mit einem bestimmten Geschlecht oder besonderen Merkmalen ausgestattet sind. Mit anderen Worten, es handelt sich hier um Selektion menschlichen Lebens. Wenn dies nüchtern betrachtet wird, scheint es ungeheuerlich zu sein. Wenn es jedoch unter dem Deckmantel des Altruismus, also des Vermeidens von Schmerz und Leid gesehen wird und der Begriff der Menschenwürde zum Lehrbegriff geworden ist, dann scheint es plausibel zu klingen. Ich versuche das Gesagte etwas besser zu erklären. Schon seit den 1990er Jahren gibt es die Möglichkeit zur Präimplantationsdiagnostik. Seit den 1990er Jahren. Dabei werden verschiedene Methoden unterschieden, auf die wir in diesem Kontext nicht einzugehen brauchen. Bereits 1990 wurde sie bei über 10.000 Kindern angewendet. Sie wird vor allem angewendet, um Erbkrankheiten auszuschließen oder Anomalien der Chromosomen zu erkennen oder durch ein Screening-Verfahren verschiedene andere Charakteristiken des Kindes bereits zu entdecken und entsprechend dann zu beurteilen bzw. zu begutachten. Heute ist die Technik so weit, das war 1990 noch nicht der Fall, dass über 10.000 verschiedene Krankheiten oder mögliche Veranlagungen für Krankheiten bei Embryonen im Reagenzglas bereits erkannt werden oder erkannt werden können. Natürlich lässt sich durch dieses Verfahren auch das sogenannte Family Balancing anwenden. Das heißt, wenn die Eltern beispielsweise schon einen Jungen haben, nun aber ein Mädchen wollen, können sie mittels der PID zu einer ausgeglichenen Familienbalance kommen. Dies ist in Deutschland nach wie vor verboten, wobei es schwer ist, dies zu kontrollieren. Bei der angeführten Argumentation zugunsten der PID wird von der Vermeidung von Leid, auch Kostensenkungen, Vermeidung von Behinderten und so weiter und dem Recht auf ein gesundes Kind gesprochen, was es so natürlich nicht gibt, da das Kind wie immer ein Geschenk Gottes ist.
Es geht uns heute um das Thema Menschenwürde in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Professor Ralf Weimann, Theologe und Bioethiker. Sein Buch Bioethik in einer säkularisierten Gesellschaft befasst sich maßgeblich mit den ethischen Problemen der Präimplantationsdiagnostik, über die wir hier beispielhaft sprechen. Angedeutet haben Sie es schon. Damit wir das nochmal klar haben, Professor Weimann, mal die Frage nach diesen konkreten ethischen Problemen. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenbinden. Was finden wir hier, gerade auch wenn wir heute über Menschenwürde sprechen, so für ethische Probleme bei diesem Verfahren, das doch anscheinend so hilfreich ist?
Die Argumente zugunsten der Präimplantationsdiagnostik werden oft als alternativlos angeführt. Und auch die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag haben sich davon überzeugen lassen. Und dennoch gibt es schwerwiegende Bedenken, die genannt werden müssen und im Laufe der Debatte auch genannt wurden. Und sie verbinden sich mit dieser Methode. Nun, ich versuche einen kurzen Überblick zu bieten, ohne dass ich dabei einen vollständigen Überblick bieten kann. Als erstes ist festzustellen, dass Langzeitstudien fehlen, wie sich Menschen entwickeln, die vor ihrer Implantation durch ein Screening-Verfahren gegangen sind. Es gibt Studien, die auf ein deutlich höheres Risiko für Fehlbildungen, Geburtsschäden, Lähmungen, Defekte oder auch psychische Störungen schließen lassen. All das gilt es noch abzuwarten. Es kann sein, dass das Ganze so einige Studien eine tickende Zeitbombe ist. Nun, bei der Präimplantationsdiagnostik gibt es keine diagnostischen Mittel, die zu einer Therapie führen können. Die einzige Therapie ist die Selektion. Es kommt, um es ganz plump zu sagen, zum Wegwerfmensch, der als nicht lebenswert eingestuft wird. Die Schaffung von Designerbabys, sie heißen wirklich so, geht in dieselbe Richtung. Und daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Also Kinder zu erzeugen, die gewisse Fähigkeiten haben, die über einen gewissen IQ verfügen und so weiter und so fort. Welche Gesellschaft wird man haben, wenn man krankes oder behindertes Leben ausschließt, von vornherein ausschließt? Der Mensch am Anfang des Lebens, wenn er der Willkür unterworfen wird, wohin wird das führen? Ein weiterer Aspekt, der in diesem Kontext zu erwähnen ist, der aber die In-vitro-Fertilisation insgesamt betrifft, ist die Scheidungsrate. Es gibt Statistiken, die besonders auch von Professor Spieker angeführt werden, der dem Ganzen nachgegangen ist, die besagen, dass die Scheidungsrate bei Ehepaaren, die sich der künstlichen Befruchtung unterziehen, doppelt so hoch ist wie bei anderen Ehepaaren. Auch das wäre etwas, was man zur Kenntnis nehmen sollte. Nun aber zurück zur PID. Durch die Selektion erhöht sich der Druck auf die Frau, die nur gesunde Kinder annehmen darf, möchte, kann in diesem Kontext. Zudem entstehen bei jeder assistierten Reproduktion große psychische Belastungen für die Frau, durch die Hormoneinnahme, die Veränderungen, die dadurch entstehen und so weiter, sodass bei über 60% sich nachher Anzeichen von Depressionen diagnostiziert werden. Die PID lässt sich auch beschreiben als eine Schwangerschaft auf Probe. Die Grundlage ist die Selektion. Wenn der Embryo, wenn das Kind, der Beginn des menschlichen Lebens nicht den entsprechenden und gewünschten Kriterien entspricht, wird es einfach aussortiert. Durch Kinderwunschzentren, die inzwischen flächendeckend angeboten werden, nimmt diese Mentalität weiter zu, und zwar ganz massiv, und wird weiterhin gefördert. Ein weiterer Aspekt: mit der PID verbindet sich die Kryokonservierung von Embryonen. Das heißt, Embryonen in großer Zahl, die notwendig sind, um erfolgreich eine PID durchzuführen, werden eingefroren bei einer Temperatur von 196 Grad mit flüssigem Stickstoff, daher die Kryokonservierung. Die Eltern müssen Kryobanken mieten und sich dort einmieten, um dort ihre tiefgefrorenen Embryonen zu deponieren. Das ist so eine Kostenfrage, gerade über die Jahre. Zum anderen natürlich ethisch nicht nur bedenklich, sondern mehr als bedenklich. Dazu kommen wir aber gleich am Ende. Dazu werde ich dann noch etwas sagen. Bei diesem Prozess dann auch, sei es bei dem Einfrieren, aber vor allem beim Auftauen, gehen grundsätzlich auch Embryonen verloren. Ein weiterer Aspekt. Durch die Präimplantationsdiagnostik und dann entsprechend die Einpflanzung in den Uterus der Frau von entsprechend 2 bis 3 Embryonen, so ist es in Deutschland vorgesehen, der Schnitt liegt relativ weit unten inzwischen, entstehen aber auch regelmäßig Mehrlingsbildungen. Das heißt, man hat auf einmal mehr Kinder, die man erwartet, als man bereit ist anzunehmen, zum Beispiel Drillinge oder ähnliches. Und dann kommt es nicht selten, so auch die Statistiken, denn das wird ja auch in Teilen wenigstens erfasst, zur sogenannten Embryonenreduktion oder auch Fetozid. Das heißt, im Mutterleib werden Embryonen aussortiert und werden getötet, damit die anderen, die man dann möchte, haben möchte, sich entsprechend gut entwickeln können. Ein weiterer Aspekt, wo werden in der Zukunft Grenzen zu ziehen sein, ist erst einmal die Büchse der Pandora geöffnet, wo und wie kann man sie wieder schließen? In Großbritannien, wo man nicht eine solche Vergangenheit hatte wie in Deutschland, werden bereits Versuche zur Schaffung von Tier-Mensch-Mischwesen, also Hybride, Chimären und so weiter, durchgeführt. Aber jetzt, und damit komme ich auch zum Schluss von den Problematiken, die sich mit der PID verbinden, das größte Problem der Präimplantationsdiagnostik ist die Selektion. Die European Society of Human Reproduction and Embryology, also die Europäische Gesellschaft für menschliche Reproduktion und Embryologie, hat Auswertungen der PID vorgenommen. Dort fließen die ganzen Daten zusammen und die analysieren dann. Demnach werden im Schnitt 33,6 Embryonen benötigt, um ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Also gesund muss man noch unter Anführungszeichen sehen, man weiß nicht genau, wie sich es entwickelt, auch psychisch und so weiter. Aber noch einmal, 33,6 Embryonen werden benötigt, um ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Das Urteil der Kirche zu diesem Verfahren fällt deutlich aus. Es findet sich in der Instruktion Dignitas Personen der Nummer 22. Und dort heißt es, zitiere ich kurz, die Präimplantationsdiagnostik ist also Ausdruck jener eugenischen Mentalität, welche die selektive Abtreibung in Kauf nimmt, um die Geburt von Kindern zu verhindern, die von Missbildungen und Krankheiten verschiedener Art betroffen sind. Eine solche Denkart ist niederträchtig und höchst verwerflich, weil sie sich anmaßt, den Wert eines menschlichen Lebens einzig und allein nach Maßstäben wie Normalität und physisches Wohlbefinden zu beurteilen und auf diese Weise auch der Legitimation der Kindestötung und der Euthanasie den Weg bahnt. Sicherlich ist dieses Urteil nicht übertrieben, sondern gestützt auf jene Tatsachen, die sich mit der PID verbinden. Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass eine Gesellschaft ohne ethische Grundlagen sich der Technik ausliefert, die aber, wie gesagt, nicht in der Lage ist, ethische Orientierung aus sich heraus zu geben. 326 Bundestagsabgeordnete ohne Fraktionszwang ging das damals und damit die Mehrheit haben 2011 eine Verordnungsermächtigung zur PID in Kraft gesetzt, die eine begrenzte Zulassung dieser Methode in Deutschland ermöglicht. Je mehr derartige Dinge möglich sind, umso mehr wird die Würde des Menschen antastbar. Daher ist die Stimme der Kirche heute wichtiger denn je, vorausgesetzt, sie spricht mit Klarheit und schöpfend aus dem Reichtum der Offenbarung, die die unantastbare Würde des Menschen zu garantieren weiß.
Sagt Professor Ralf Weimann, Autor unter anderem des Buches Bioethik in einer säkularisierten Gesellschaft, ethische Probleme der PID, also der Präimplantationsdiagnostik. Er ist heute Gast in dieser Sendung, klärt uns über ethische Fragen auf und ausgehend eben von der Frage, die Würde des Menschen. Professor Weimann, danke zunächst für diesen Parfumsritt ein bisschen durch dieses wichtige Thema. Gerade heutzutage wird es immer brisanter. Vielleicht nochmal zu diesem Thema, wie das dann heißt, Status des Embryos. Also wir reden da ganz selbstverständlich kirchlicherseits von einem Menschen. Wie gesagt, ein Zellhaufen, wie man auch im Jargon manchmal sagt, so. Jetzt stelle ich mir vor, Sie als ein Bioethiker wird Ihnen dann eben so ein Reagenzglas gezeigt und dann sagt man zu Ihnen so, also Professor Weimann, bei allem gebotenen Respekt, aber ich kann hier keinen Menschen sehen. Und das ist ja eigentlich auch ein nachvollziehbarer Gedanke. Da fehlt uns einfach so die Intuition dafür, was sich da in dieser Petrischale oder im Reagenzglas eben befindet. Das ist für uns kein Mensch. Aber Sie sagen jetzt, nein, die Kirche sagt, jawohl, das ist ein Mensch. Erklären Sie uns das nochmal.
Ja, man kann natürlich auch gerade einem kranken oder behinderten Menschen das Menschsein absprechen, so wie es zum Beispiel Peter Singer tut oder andere tun oder versuchen zu tun. Aber dennoch muss man sagen, dass unter den Wissenschaftlern weitgehend, und das will schon etwas heißen, also jeglicher Couleur auch, ein Konsens darüber besteht, dass der Embryo, also die Zygote ab der Befruchtung, der Mensch zu Beginn des Lebens ist. Zum einen, weil es keine späteren Zäsuren gibt, an denen sich so etwas festmachen ließe. Zum anderen, weil der Mensch nicht Mensch wird, sondern Mensch ist. Er entwickelt sich nicht hin zum Menschen, sondern er ist Mensch. Schon der einzellige menschliche Keim ist ein individueller Organismus. Dies lässt sich durch Untersuchungen der Zellkerne und ihrer Chromosomen als Bestandteile des reaktionsfähigen Eis mehrfach begründen. Die Individualität erscheint unter anderem auch in der Spezifität des Stoffwechsels und so weiter und so fort. Aber um jetzt in diesem Kontext der hiesigen Sendung etwas zu sagen, glaube ich, scheint gerade die PID der beste Beweis dafür zu sein, dass der Embryo bereits Mensch am Beginn des Menschseins ist. Also dass er wirklich Mensch ist. Denn andernfalls wäre ein Screening von über 10.000 möglichen Krankheiten, Geschlecht, Haarfarbe, Augenfarbe, was alles bereits schon festgelegt ist, zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Es geht dabei gar nicht um ein religiöses Bekenntnis, also als wäre das jetzt unsere katholische Meinung, sondern um die Anerkennung wissenschaftlicher Fakten. Mit der Bildung des neuen und einmaligen Genoms verfügt der neue Mensch über alle Anlagen, die sich nun kontinuierlich zu entfalten und zu entwickeln beginnen. Was nun einsetzt, ist ein Prozess, der so lange läuft, bis er durch den Tod gestoppt wird. Mit der Verschmelzung von menschlicher Ei- und Samenzelle beginnt also die Lebensgeschichte eines Menschen, einer einmaligen, einzigartigen Person, deren menschliches Wesen sich zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung ändern wird. Also in diesem ersten Moment ist bereits Geschlecht, Aussehen, Haarfarbe, Augenfarbe, Körpergröße und auch Begabung, Charakter, ja selbst die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen festgelegt. Und wie gesagt, das sind wissenschaftliche Fakten, die sich als solche auch darlegen lassen.
Dann danke für heute, Professor Weimann, für diese Sendung, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da grundlegend mal einen Einblick gegeben haben und auch aufgeklärt haben. Ist natürlich heutzutage sehr wichtig, dass man da auch ein bisschen wenigstens sprachfähig ist, in dem, was sich heutzutage so alles da abspielt und womit man natürlich auch direkt konfrontiert ist. Das betrifft früher oder später, kommt da keiner von uns drum herum, sich damit einmal zu befassen. Danke für heute, damit das alles ankommt und nicht einfach nur von einem Ohr in das eine Ohr hineinzieht und aus dem anderen wieder hinaus, sondern wirklich auch Wurzel fast im Herzen, dass wir das wirklich auch verinnerlichen, brauchen wir Unterstützung und da bitten wir Sie um den Segen.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen. Schenke in die Fülle seines Segens und allen, die mit uns über Radio verbunden sind, der mächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Professor Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.